Friederike, du hast eigentlich einen schönen Namen für jemand, der sich um den Frieden bemüht.
Da bin ich auch sehr froh drüber. Obwohl der Name sagt ja eigentlich nicht viel. Schließlich könnte auch jemand Friederike heißen und gar nicht für den Frieden kämpfen.
Trotzdem passt der Name gut zu dir. Ich dagegen, Anton, das klingt eher nach Militär oder so. Jedenfalls nicht nach Frieden.
Wieso denn nun gerade nach Militär?
Na, zum Beispiel Soldat Anton, das klingt nach Befehl. Soldat Friederike, das kann man auch nicht aussprechen, jedenfalls nicht im Befehlston.
Aber Anton, da müsste es doch wenigstens Soldatin Friederike heißen.
Ich sag's ja, es passt nicht.
Es müsste auch nicht Soldat Anton heißen, Schütze Anton wäre eher richtig.
Ich will aber nicht zum Militär.
Dagegen würde doch General Anton von Wachenaar ganz gut klingen.
Und ich würde alle Soldaten nach Hause schicken. Aber ich wäre bestimmt nur Schütze. Und dann müsste ich schießen, wie der Name schon sagt.
Na, eigentlich müsstest du uns schützen, wie der Name schon sagt.
Wen schützt denn der Schützenverein? Der schießt doch.
Vielleicht hat er früher mal geschützt. Ich weiß es nicht.
Aber du kannst in deinem schlauen Buch nachsehen, wo die Herkunft der Worte drinsteht.
Du meinst die Etymologie? Ja, ich hole sie. Du willst es aber heute doch sehr genau wissen.
Na klar, ist doch wichtig, was ein Schütze ist.
Also, hier steht Schütze M. Als
Wieso Schütze M? Was soll denn das denn schon wieder heißen?
M, das heißt männlich, also der Schütze. Als altgermanische Ableitung von dem unter Schießen behandelten Verb bedeutet es Schießender. Und auch Schützengilde, Schützenverein, kommen von Schießen.
Siehst du, ich habe recht gehabt.
Auf jeden Fall sollte nach dem Grundgesetz bei uns das Militär nur zum Schutz da sein, zur Verteidigung der Bevölkerung.
Und nicht zur Sicherung unserer Rohstoffversorgung. Übrigens, Friederike, da war vor ein paar Tagen ein Bericht in der Glotze aus Afrika. Und ich traute meinen Augen nicht, da fuhren doch tatsächlich Truppen mit schweren Panzern herum und schossen in die Gegend.
Na, nur so in die Gegend werden sie nicht geschossen haben. Das war sicher ein Bericht aus Somalia. Da wird wieder schwer gekämpft.
Ja, aber Afrika und Panzer, irgendwie passt das nicht zusammen. Wo kriegen Sie denn das Zeug her?
Gibt's auf dem freien Markt. Viele Länder produzieren Waffen und verkaufen sie dann. Und natürlich kauft keiner Panzer, der sie nicht auch einsetzen will.
Aber sowas machen wir, die Bundesrepublik, nicht, oder?
Na klar, mit solch einem Mistkram wird doch viel Geld verdient.
Aber wir verkaufen doch sowas nicht. Kommt mir ja wie ein Kriegsverbrechen vor.
Ist es ja auch. Es wird aber anders genannt. Rüstungsexport heißt das. Und wir sind daran heftig beteiligt.
Na, du behauptest immer Sachen. Woher willst du denn das denn wissen?
Ganz einfach. Die Bundesregierung gibt jährlich einen Bericht heraus. Rüstungsexportbericht heißt der. Und da stehen genaue Zahlen, sogar schön aufgeteilt nach einzelnen Waffenarten.
Und wie viel waren es denn im letzten Jahr?
2006, das kann ich dir nicht sagen. Es dauert immer einige Monate, bis der Bericht fertiggestellt ist. Im Jahr 2005 waren es offiziell Kriegswaffen im Werte von 1,6 Milliarden Euro.
Und wie viele Tote hat es damit gegeben?
Vermutlich ziemlich viele. Das kann doch kein Mensch abschätzen.
Und kein Mensch macht etwas dagegen. Das wäre aber...
Halt! Es gibt schon mehrere Initiativen, die verlangen, dass der Export von Kriegswaffen bei uns verboten wird. Da gibt es mehrere Initiativen gegen Rüstungsexporte.
Ach ja, da war mal was mit Rüstungsexporte stoppen.
Die Gruppe Ohne Rüstung Leben verlangt ja ganz auf Rüstung zu verzichten. Da kannst du sogar eine Erklärung abgeben, dass du persönlich auf jede Rüstung verzichtest.
Das werden aber viele Menschen gar nicht wissen. Und wo?
Was? Wo?
Na, wo kann ich die Erklärung abgeben?
Ach so, ganz einfach. Du schickst eine E-Mail an orl-info@gaia.de.
An Gaga?
Nicht Gaga. G-A-I-A. orl-info@gaia.de. Weitere Informationen kannst du vom Rüstungsinformationsbüro in Freiburg bekommen. Deren Webadresse ist www.rib-ev.de.
RIB F mit Minus dazwischen. Ja, irgendwie, aber vielleicht, gibt es doch nicht. Nö, Das verstehe ich nicht.
Worum geht es denn?
Also wenn Merkel und Münte bei uns im Bundestag ihre Mehrheit verlieren.
Das ist doch total unwahrscheinlich.
Ich sage ja, wenn, dann muss die Merkel doch abdanken.
Zumindest kann der Bundestag in so einem Fall mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen neuen Bundeskanzler wählen. Konstruktives Misstrauensvotum nennt man das.
Im amerikanischen Kongress haben doch die Demokraten jetzt die Mehrheit.
Trotzdem kann der Kongress nicht einfach einen neuen Präsidenten wählen. Der amerikanische Präsident wird vom Volk, nicht vom Kongress gewählt.
Ja, da gab es doch sowas wie Wahlmänner.
Ja, das Volk wählt 538 Wahlfrauen und Wahlmänner und diese wählen wieder den Präsidenten.
Was darf denn der Kongress in den USA und was darf der Präsident?
Der Kongress entscheidet über die Gesetze und den Haushalt. Der Präsident kann sich aber weigern, die Gesetze zu unterschreiben.
Und nix ist es mit dem Gesetz.
Denkste, dann kann der Kongress mit beiden Kammern, dem Senat und dem Repräsentantenhaus, den Einspruch des Präsidenten mit 2/3 Mehrheit überstimmen.
Da ist der amerikanische Präsident aber viel mächtiger als Merkel und Köhler zusammen.
Übrigens kann auch jeder Abgeordnete im Senat Entscheidungen für eine gewisse Zeit hinauszögern. Eigentlich zum Zweck, die anderen zu weiterem Nachdenken anzuregen.
Und wie macht er das? Legt er irgendwo Protest ein?
Nein, jeder Abgeordnete im Senat, jeder Senator oder jede Senatorin hat Rederecht im Parlament. Und seine Redezeit ist nicht begrenzt. Er darf so lange reden, wie er gewisse Bedingungen erfüllt. Zum Beispiel darf er sich nicht hinsetzen. Er muss am Redepult bleiben. Filibuster heißt sowas.
Na, das hält aber niemand lang aus.
Och, immerhin hat die längste Filibuster-Rede 24 Stunden und 18 Minuten gedauert. Und wenn mehrere Senatoren sich zusammentun, kann das noch viel länger dauern.
Und wer entscheidet in den USA über Krieg und Frieden, der Kongress oder der Präsident?
Nach der amerikanischen Verfassung ist der Präsident zwar der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Aber nur der Kongress hat das Recht, anderen Völkern den Krieg zu erklären. Dem Präsidenten untersteht die Armee im Krieg und im Frieden.
Dann kann Bush also allein entscheiden, wie es im Irak weitergeht.
Soweit der Kongress dem Präsidenten dazu das Geld bewilligt. Wie es mit dem Irak weitergehen kann, dazu ist kürzlich der Bericht der Baker-Kommission veröffentlicht worden. Eine Kommission von 5 Demokraten und von 5 Republikanern.
Und was ist dabei herausgekommen?
Es sind 79 Empfehlungen, die die Kommissionsmitglieder alle einstimmig beschlossen haben. Aber Bush ist an diese Empfehlung nicht gebunden.
Na, dann nützt das ja gar nichts. Was sind denn die wichtigsten?
Erstens, so schnell wie möglich eine Irak-Konferenz unter Beteiligung aller Nachbarstaaten, also auch von Syrien und Iran.
Ach, sich mit dem leibhaftig Bösen an einen Tisch setzen. Ausgeschlossen.
Zweitens, Druck auf die irakische Regierung. Wenn sie nicht bestimmte Meilensteine in Politik, Sicherheit und Wirtschaft erreicht, soll die Hilfe der USA nach und nach entzogen werden.
Als ob die Iraker ihr Land selbst in Schutt und Asche gelegt hätten.
Drittens, eine verkleinerte Militärpräsenz im Irak. Bis zum ersten Quartal 2008 sollen die meisten Kampfbrigaden abgezogen werden.
Und was will Bush denn tun?
Er sagt, jede der Empfehlungen werde von der Regierung ernsthaft geprüft.
Und dann macht er, was er will.
Es gibt einen schönen Vergleich. Kommissionen sind wie Bienen. Sie stechen einmal und sterben dann.
Ich schlage keine Biene tot, auch wenn sie mich gestochen hat.
Das brauchst du auch nicht. Die Biene muss sowieso sterben.
Und was hat das mit dieser komischen Kommission zu tun?
Ach Anton, Bush hat sich das angehört und das war's dann.
Aber er lebt lustig weiter.
Bush nutzt seine Weihnachtsferien, um sich wegen der weiteren Irak-Politik beraten zu lassen. Möglicherweise wird die amerikanische Regierung ihre Truppen im Irak kurzfristig um bis zu 30.000 Soldaten aufstocken, um die Anschläge einzudämmen.
Aber trotzdem weiß ich immer noch nicht so recht, was Bush darf und was nicht. Wie ist es zum Beispiel mit dem Iran?
Ich denke, er dürfte den Iran nicht angreifen ohne Zustimmung vom Kongress. Es wird aber befürchtet, dass er trotzdem den Befehl zum Angriff auf den Iran gibt. Nach einem Grund bräuchte er ja nicht lange zu suchen. Er behauptet schon lange, dass der Iran Atomwaffen entwickelt und damit die Sicherheit Amerikas gefährdet.
Und das reicht?
Na, sicherheitshalber könnte er noch versuchen, vom Sicherheitsrat eine Art Vollmacht zu bekommen.
Ja, die bekommt er doch nicht.
Wie wir gesehen haben, reicht manchmal auch schon eine nicht hundertprozentig klare Resolution für die USA. Außerdem, seine eigene Bevölkerung hält sowieso nicht viel von der UN.
Ja, und ich sage immer, wenn es die UN nicht gäbe, dann hätten wir das vollkommene Chaos.
Du hast recht, aber das komplette Chaos haben wir trotzdem in der Welt.
Das globalisierte Chaos. Der Nahe Osten zum Beispiel, der ist ja wohl ein Pulverfass, das dann irgendwann einmal furchtbar explodieren wird. Und niemand hat irgendeinen Vorschlag, wie das Problem gelöst werden kann.
Kennst du Johann Galtung?
Johann? Nein, der ist noch nie beim Franz aufgetaucht. Und bei mir auch noch nicht.
Natürlich nicht. Er ist nämlich ein norwegischer Friedensforscher und Direktor eines Friedensforschungsinstituts. Der hat vor kurzem in einem Interview über eine horizontale Lösung für den Nahen Osten gesprochen.
Horizontale Lösung? Übereinander? Oder was? Da kann ich mir absolut nicht vorstellen.
Er spricht von einer Nahostengemeinschaft nach dem Modell der Europäischen Gemeinschaft. Eine EU für die arabischen Staaten und Israel.
Die Europäer werden sich doch auch nicht einig.
Das ist doch Unsinn. Sie führen jedenfalls keine Kriege gegeneinander. Galton sagt, die Ausgangsbedingungen seien im Nahen Osten nicht viel anders als in Europa 1945. Ein grausamer Krieg mit Millionen von Toten ging zu Ende und trotzdem wurde Deutschland nicht ausgesperrt, nicht zu einem reinen Agrarstaat gemacht oder in viele Kleinstaaten zerlegt.
Nein, wir sind ja wohl ein ganz normales Mitglied der EU. Aber dort, wo doch Israel andauernd von den Nachbarstaaten beschossen wird und auch selbst zurückschießt und dabei gar nicht zimperlich ist.
Galtung meint, es gäbe Ansätze, dass alle arabischen Staaten Israel anerkennen würden, wenn Israel sich auf die Grenzen vor dem Sechstagekrieg von 1967 zurückzieht. Es gäbe keinen anderen Weg für sichere Grenzen als Frieden.
Eine Nu?
Was für ein Unsinn ist das denn? Oder weißt du einen anderen Weg für sichere Grenzen?
NU, so wie EU.
Ach, du meinst eine Nahostenunion?
Ja, die meine ich. Aber das ist doch bestimmt die Hinrichtung von Saddam Hussein auf dem Wege zur NU ein Stolperstein.
Bush hat dagegen die Hinrichtung wieder als einen Meilenstein auf dem Weg zur irakischen Demokratie gesehen. Der sieht nur Meilensteine. Die Rückschläge übersieht er.
Also in einer richtigen Demokratie werden auch die Menschenrechte geachtet. Da darf auch der schlimmste Verbrecher nicht hingerichtet werden.
Der Irak und andere Staaten eben auch sind keine Demokratien. Aber mir ist was ganz anderes unklar. In einer angesehenen europäischen Zeitung stand in der Ausgabe vom 30. Dezember, dass amerikanische Regierungskreise eine Hinrichtung für diesen Tag angedeutet hätten, während irakische Behörden dies zurückgewiesen haben.
Also waren sie sich uneins?
Ich weiß nicht. Ein hochrangiger Mitarbeiter des Justizministeriums sagte, dass Saddam weiterhin unter der Aufsicht der Amerikaner sei und nicht vor dem 26. Januar hingerichtet werde. Erst nach Verstreichen einer 30-Tage-Frist sei die Hinrichtung legal.
Also ist er illegal hingerichtet worden?
Außerdem wird vom 29. Dezember bis zum 7. Januar im Irak das Opferfest gefeiert. Und Hinrichtungen sind an religiösen Feiertagen verboten.
Vielleicht hat es da jemand sehr eilig.
Auf jeden Fall wurde durch die Hinrichtung jede Chance vertan, die anderen Verbrechen des Saddam zu untersuchen. Zum Beispiel die Sache mit dem Giftgas.
Giftgas?
Ja, im iranisch-irakischen Krieg kamen viele Menschen durch Giftgas um. Allerdings haben die Amerikaner damals den Saddam tatkräftig mit Geld und Waffen unterstützt.
Auch mit Giftgas?
Du stellst Fragen, wie soll ich das wissen? Aber von uns wurden Chemieanlagen in den Irak geliefert, mit denen die Produktion von Giftgas auf jeden Fall möglich gewesen wäre.
Hör auf, ich habe völlig genug.
Ja, hören wir auf. Zumindest für das Jahr 2006.
Okay, einverstanden. Und 2007 gilt wie bisher?
Militär gehört abgeschafft.